Guten Morgen, liebe Gäste, liebe Geschwister. Ich habe mir überlegt, bei den ganzen vielen unterschiedlichen Informationen, die wir so bekommen haben, was ist da denn eine gescheite Brücke zu dem, was ich jetzt anschließend wiedergeben möchte. Ich habe keine gefunden, deswegen lasse ich es ganz einfach. Aber ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, als ich das, was übrigens auch eine Brücke war im weitesten Sinne, als ich das letzte Mal hier oben gestanden hatte, hatte ich über Noah gesprochen und vorgehabt und das auch gesagt, weil das so ein umfangreiches Thema ist, würde ich beim letzten Mal anknüpfen. Das war die Theorie. Es hätte geklappt, wenn nicht vor 14 Tagen unser Chorwochenende hier stattgefunden hätte mit Georg Scheller. Zum letzten Mal, für mich leider erst das zweite Mal aktiv. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die hier oben stehen, immer sich mit der Frage auseinandersetzen, Gott, was willst du, dass ich sagen soll? Was ist das Beste für den Augenblick, für die Gemeinde? Was tut Not? Was ist das Wort für dich, das, biblisch gesagt, wie ein Hammer den Felsen zerschmeißt? Und wenn man das weiß, dann hat man auch eine gewisse Erleichterung und ein Druck fällt von einem hier ab und man kann sich dann entsprechend vorbereiten. Aber an diesem Singwochenende war das mein Vorhaben anders. An dem Freitagnachmittag, wo üblicherweise so ein Singwochenende beginnt, konnte ich nicht dabei sein, war aber dafür den kompletten Samstag da. Und beim Warmsingen, Samstagmorgen, hat man so mal im Galopp die Lieder, die man dann vertiefen will, die man schon am Freitag eingesungen hat, nochmal angesungen. Und dabei hat es Klick gemacht. Es gab nämlich da ein Lied, wo schon beim Ansingen, wo ich mir gedacht hatte, das ist was Besonderes. Ich befürchte, das lässt mich nicht mehr los. Und es war so. Es war auch ist auch ein emotionales Lied. Ich hatte fast das Gefühl, so je älter man wird, umso emotionaler wird man und umso näher, umso geringer wird die Nähe zum Wasser, um es einmal so auszudrücken. Aber ich habe gemerkt, nein, ich war da nicht alleine bei diesen Empfindungen. Aber der Theorie genug, hier der Text zu diesem Lied. Hab noch nie im Leben Berge bewegt und noch nie hat sich der Wind durch mein Wort gelegt. Hab noch nie durch ein Gebet ein Meer geteilt und hab noch keinen Menschen durch ein Wort von mir geheilt. Hab noch nie das Meer zu Fuß überquert, weder Fisch und Brot zu Tausenden vermehrt. Hab noch nie aus Wolken Regen gemacht und hab noch keine Stürme durch ein Wort zum Schweigen gebracht. Hab noch nie durch mein Gebet Wunder vollbracht und noch nie die Nacht gebetet und gewacht. Hab zu selten das erhofft, was ich erbat, und viel zu oft habe ich viel zu spät nach dir gefragt. Viel zu oft habe ich gezweifelt und misstraut, das Unmögliche auch dir nicht zugetraut. Dabei habe ich es schon so oft erlebt, ich kann dir fest vertrauen. Du hörst auf mein Gebet. Du hast in mir schon so oft Berge bewegt. Auf ein Wort von dir hat sich der Sturm in mir gelegt. Du hast dich an mir wunderbar offenbart, hast dich mir gezeigt auf ganz besondere Art. Bei diesem Lied wusste ich, ein anderer Text, ein anderes Thema war angesagt als Noah und ich möchte versuchen, etwas von der Größe und der Souveränität Gottes und der Schönheit und der Herrlichkeit unseres Herrn widerspiegeln. Ich bin im Psalm 23 fündig geworden. Wenn man einschlägige Literatur bemüht und da und dort nachliest, überschlagen sich für mich die Vergleiche dieses Bibelausschnittes als ganzer Psalm mit dem Rest aus Gottes Wort. Eines der bekanntesten Verse, das in Kinder- und Jugendstunden meist gelesene und auswendig gelernte Wort, etc. Spurgeon nannte diesen Psalm die besondere Perle Gottes. Und daher auch der Titel der heutigen Predigt, eine besondere Perle aus Gottes Wort, Psalm 23. Wenn man das überhaupt, das Gottes Wort, so qualifizieren kann, hier was Besonderes, da was Besonderes. Eine besondere Perle aus Gottes Wort. Ich lese ihn vor. Psalm 23, ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Eins vorweg, ich erhebe damit nicht den Anspruch, dass genau dieser Psalm, dieses Wort, die Überleitung ist zu dem Lied, das ich vorhin vorgelesen hatte. Im Gegenteil, ich bin überzeugt, wenn ihr das Lied als Basis nehmt, fünf Brüder fragen würdet, würdet ihr genauso fünf andere Bibelstellen finden oder gesagt bekommen, die genauso dazu passen. Aber für mich unterstrichen, ist dieser Psalm ein Wort, das unabhängig vom Alter, das für Jung und Alt, Status, Bildungsgrad ausgenommen, einfach von jedem verstanden wird, zeigt es doch die einprägsame, die einzigartige Art unseres Herrn, wie er ist, welches seine Rolle ist und gleichzeitig auch unser Leben in den wichtigsten Situationen. Es ist erstaunlich, wenn man sich mit Gottes Wort beschäftigt, dass es nur hier möglich ist, ich nenne es mal menschlich ausgedrückt, dass es nur hier möglich ist, Tiefgang in einfachen Sätzen zu erzeugen und damit gleichzeitig höchst komplizierte Sachverhalte aufzuzeigen. Das kann nur Gottes Wort. Und bestimmt beim Vorlesen jetzt habt ihr schon gemerkt, was für unendliche Weiten sich da bei diesem vermeintlich einfachen, nachvollziehbaren Psalm auftun. Es ist aussichtslos zu versuchen, die Tragweite auszuloten. Das sollte man gar nicht anfangen. Ich traue mich nicht mal zu sagen, ich grabe in Gottes Wort. Ich würde eher einen Begriff aus der Landschaftsgärtnerei bemühen, nämlich vertikutieren, sprich ein bisschen an der Oberfläche, weil selbst wenn man das tut, wird man merken, dass es so viel gibt, was hier in Gottes Wort zusammenspielt. Aber es ist auch nicht wichtig, ob wir jetzt graben oder vertikutieren. Wichtig ist, dass dieses Wort uns heute was zu sagen hat. Und das ist mein Gebet die letzten Wochen gewesen. Jeder Vers, was sind da nur 6 Stück dieses Psalmes, birgt eine besondere Strahlkraft in sich. Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Hier offensichtlich sprechen wir von einer persönlichen Beziehung. Er ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Gibt es eine treffendere Beschreibung der rundum vorhandenen Fürsorge? Ich habe es eben gesagt, in einfachen Worten drückt die Bibel 4 aus. Er lagert mich auf grünen Auen. Hier wird Entspannung greifbar, das ist Ruhe, das ist Frieden nach innen und nach außen. Dass es Parallelen noch und nöcher zu unserem Herrn Jesus gibt, denke ich, ist unbestritten. Das brauche ich nicht nochmal extra erwähnen. Matthäus 11, da lesen wir beispielsweise kommet her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen. Er hat damals den David auf grünen Auen gelagert. Er führt mich zu stillen Wassern. Das ist Erfrischung, auch für meine ganz alltäglichen Bedürfnisse ist er da und sorgt für mich, für uns. Er erquickt meine Seele, nicht nur für den Körper, sondern auch für das Unsterbliche in uns. Die Seele ist gedacht. Wiederherstellung und Heilung seien hier mal als Stichworte genannt. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Er lässt mich nicht laufen, sondern aus Liebe wissend um meine Unzulänglichkeit übernimmt er die Leitung in meinem Leben und führt mich. Ich beziehe das absichtlich erstmal immer alles auf mich. Es liegt an euch und ich möchte euch darum bitten, das für euch zu übertragen. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Das ist Vorsatz, das ist Absicht, aber das ist auch Garantie. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, es gibt keine Situation, wo er nicht an meiner Seite ist. Gerade in schwierigen Zeiten und Situationen, in welchen Lebenslagen auch immer. Das ist praktizierte Erprobung. Fürchte ich kein Unheil. Er ist da. Seine Bewahrung und sein Schutz wird mir zuteil. Denn du bist bei mir. Diese Gewissheit seiner Gegenwart gibt Geborgenheit. Die gibt Kraft. Das ist göttliche Treue, auf die Verlass ist. Um seines Namens willen. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Das sind beides bekanntermaßen Werkzeuge eines Hirten der damaligen Zeit. Und diese beiden Werkzeuge können, müssen aber nicht wehtun, weil göttliche Erziehung läuft nach einem anderen und nicht nach menschlichem Regelwerk ab. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Das Zusammensein mit dem Herrn und den Geschwistern, lese ich da heraus. Was wäre ein Leben ohne Gemeinschaft? Wir praktizieren es eben heute, hier morgen, heute Morgen. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Aus Verlorenen, aus umherirrenden Menschen, aus Sündern werden Gottes Kinder. Ein Haupt mit Öl salben, das wurde sonst nur an Königen praktiziert. Diese Weihe haben nur zukünftige Könige erhalten. Mein Becher fließt über. Es ist mehr als genug vorhanden. Durch unseren Herrn können wir die Fülle der Gnade täglich erleben. Ich erinnere dabei an die Predigt von Michael letzten Sonntag. Das war auch das Thema unter anderem. Nur Güte und Gnade werden befolgen alle Tage meines Lebens. Gottes Segen ergießt sich überströmend auf und in mein Leben. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn. Was ist das denn für eine lebendige Hoffnung und Gewissheit zugleich, im Hause des Herrn zu sein, lebenslang? Schlicht und ergreifend und dennoch für unseren begrenzten Verstand nicht fassbar wartet ein Leben in Ewigkeit auf die, die den Herrn Jesus zeitlebens hier als ihren Hirten akzeptiert haben. Wie zeitlos ist das Bild des hier vorgestellten Hirten. Ich denke, es ist klar, wer mit dem wahren Hirten gemeint ist, unser geliebter Herr. Und ich denke, ihr erkennt, wie vielseitig dieser so bekannte Psalm ist. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr. Nur ein einziger, nur ein bestimmter kommt hier in Frage, Das zeigt schon der bestimmte Artikel der Herr. Dadurch ist, ich behaupte es mal, keine Auswahl möglich, aber auch nicht nötig, weil es fällt leicht, sich für ihn, für diesen Herrn zu entscheiden, weil er der gute Hirte ist. Er ist der Herr, der Allmächtige, der Heiland, der alles geschaffen hat, der uns trägt, ich habe es eben versucht zu erläutern, der uns führt, der Kyrios, mehr geht nicht, weil Worte nicht imstande sind, dieses Superlativ noch weiter zu pushen, zu beschreiben. Der Herr ist mein Hirte. Er ist es einfach real, nicht im Konjunktiv. Er könnte es nicht sein, doch er könnte es sein für jeden. Möglicherweise unter Umständen und ähnliches. Er ist es. Er kennt keine Zeit in unserem Sinne. Vergangenheit, Zukunft. Er ist derselbe gestern, heute und morgen. Schlicht alle Zeit. Ich erwähne öfters mal, wenn ich hier oben stehe, dieses von mir über alles geliebte Wort, wo Gott, der Herr, sagt, ich bin, der ich bin. Es gibt kein zeitliches Problem. Dieser Ist-Zustand, der dauert an, menschlich ausgedrückt, aus der Vergangenheit bis in die Zukunft, unverändert. Er benötigt keine Auffrischungen, Modellpflegen, Updates oder sonstige Attraktivierungsmaßnahmen. Apropos Modellpflege, neudeutsch Facelift genannt oder Update, wenn es um Software-Themen geht. Es existiert ja die Meinung, die landläufige Meinung, ich höre das auch immer wieder, dass Gottes Wort, seine Anweisungen, überhaupt die ganze christliche Einstellung zu vielen Themen der Neuzeit in die Jahre gekommen, völlig überholt und überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Die Anschauungen im politischen, sozialen, kulturellen Leben, in den zwischenmenschlichen Beziehungen sind schon lange überholt. Und die biblische Ausdrucksweise, aber bitteschön, heutzutage schon lang antiquiert. Ich habe das mal ernst genommen und habe mal probiert, diesen Vers in das heutige Business-Denglisch mal zu übertragen. Der Herr ist mein Manager, ich werde sicher nicht pleite gehen. Er weidet mich auf grünen Aktienmärkten, die florierend sind und beschert mir einen kräftigen Cashflow. Er gibt mir die prognostizierte Gewinnsteigerung und führt mich in die Expansion. Und ob ich schon wanderte in der finsteren Rezession, fürchte ich kein Nullwachstum, denn mein Stammkapital ist bei mir. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Gewerkschaft, du salberst mein Haupt mit Renditen und schenkst mir vollen Kredit ein. Auslagerungen und Gewinnmaximierungen werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Kreise des Aufsichtsrats immer da. Es hört sich lustig an, ist es auch so, aber jetzt ernsthaft ist es nicht beruhigend zu wissen, dass dieses Wesen des noch ebenen genannten Ich bin, der ich bin, auch in seinem Wort, auch in seiner zeitlich unbegrenzten Ausdrucksweise sich so wiederfindet, ist es nicht beruhigend zu wissen, dass er sich so mitteilt, dass auch jeder, zu welcher Zeit auch immer, dieses versteht und sich persönlich angesprochen fühlt. Ich habe es eben versucht. Wer bitte schön hätte zu Paulus Zeiten spontan erklären können, was Cashflow ist oder was der Begriff Gewerkschaft bedeutet? Es gibt gewisse Tendenzen in Übertragungen, Überlieferungen, Übersetzungen möchte ich noch gar nicht sagen, die für mich, für meinen Geschmack, für mich ganz persönlich in diese Richtungen gehen. ohne darüber urteilen zu wollen, diese Ausgaben sind nicht meine erste Wahl. Kleiner Exkurs mal, wie es sein könnte. Und es ist beruhigend zu wissen, dass wir ein zeitloses Buch, zeitlose Aussagen Gottes vor uns haben. Ich lese übrigens aus der Elberfelder Übersetzung. Der Herr ist mein Hirte. Wir waren bei mein stehen geblieben. Er nennt mich sein Eigentum. Ich gehöre zu ihm, er gehört zu mir. Ich bin ein Schaf seiner Herde. Im Umkehrschluss ist er damit mein Hirte, dem ich vollstes Vertrauen schenken kann. Und als sein Eigentum genieße ich seinen uneingeschränkten Schutz. Ein Hirte ist um das Wohlergehen eines jeden Schafes bedacht. Bei dem Stichwort Hirten, der Herr ist mein Hirte, bei diesem Ausdruck verschmelzen Beruf und Berufung unzertrennbar miteinander. Ist er doch der, der mich liebt und der sich um mich sorgt? Was schließt denn dieses Bild des Hirten alles ein? Ich könnte es mir jetzt leicht machen und sagen, alles. Aber dieser Gedanke des Hirten zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Wir lesen schon bei der Gesetzgebung im Alten Testament, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Über hier dem Psalm 23, den wir eben gelesen haben, Vers 1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Bis hin zu C, die großartigen Ich bin-Worte unseres Herrn. Ich bin der gute Hirte, Johannes 10. Außerdem schließt das Bild des Hirten den Preis dieses Berufes mit ein, weil der Preis war, der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Und diese Aussage kann man wörtlich nehmen, weil damals zu Davids Zeiten war dieses Hirtendasein ein ständiger Kampf mit wilden Tieren, ein Leben in Einöde und Einsamkeit. Nur die anbefohlene Herde war um ihn herum und es ging um ein tägliches Suchen nach den optimalen Weideplätzen, das Achten allgemein auf das Wohlergehen der Herde und. Ebenso aber schließt das Bild des Hirten seine Stellung zu der Herde mit ein. Der Hirte kennt seine Schafe und gleichzeitig ist er aber auch für die Herde kein Fremder. Der Hirte nimmt sich des Einzelnen an, er läuft hinterher, beschützt und bewahrt. Sinngemäß zwei Zitate aus Johannes 10 und aus Hesekiel 34. Es geht so weit, dass dieser Hirte nicht nur jedes einzelne Schaf seiner Herde kennt, sondern er weiß auch um die Stärken, um die Schwächen. Er weiß um die Bedürfnisse und Probleme, über die Empfindlichkeiten und Charaktere der ihm Anvertrauten. Ich darf dieses Aufgeführte glauben, ich darf es wissen, ich darf es in Anspruch nehmen. Es ist die einzig logische Konsequenz, dass es mir damit an nichts, aber auch an wirklich nichts wichtiger mangeln wird. Er hat es versprochen und über die Beständigkeit dieses Gotteswortes hatten wir ja eben gesprochen. Aber das soll jetzt nicht den Anschein erwecken, dass damit alles eitel Sonnenschein sein wird. Nein, keineswegs. Selbst hier in einfachen Worten hatten wir es ausgedruckt, hatten wir es gelesen in Vers 4, hatten wir von Todesschatten. Hatten wir von Feinden gelesen. Aber auch da sind die Schafe, sind wir, bin ich, nicht alleine und meinem Schicksal überlassen, sondern, und ich würde mal sagen, gerade dann im besonderen Fokus des guten Hirten. Das führt mich zu der Frage, warum ich jetzt ein paar Mal den guten Hirten genannt hatte. Wenn schon der Begriff Hirte ein Sammelbegriff positiver Eigenschaften ist, zum Unterschied von einem Mietling, nennt es die Bibel, wir können auch sagen angeheuert, ein Söldner, das heißt jemand, der diesen Beruf bloß ausübt, ohne ihn auszuleben. Ich verweise auch hier wieder auf Johannes 10, dann ist wohl der gute Hirte das höchstmögliche Maß. Sehr einprägsam können wir dieses Bild auch im Hebräerbrief nachlesen. In dem 13. Kapitel, wo der Herr Jesus als der große Hirte der Schafe genannt wird und Petrus in seinem Brief, in dem ersten Petrusbrief, vom Hirten und Aufseher der Seelen schreibt. In diesem Psalm Davids finden wir einen fließenden Übergang vom Bild des klassischen Hirten zur Hinleitung des Hirten in persona unseres Herrn Jesus. Und die daraus resultierenden Parallelen sind augenscheinlich. Ein paar Gedanken dazu. Hirte zu sein ist keine Tätigkeit, die man zwischendurch lernen kann. Das heißt, neudeutsch übersetzt, sorry vielmals, dieser Job ist nichts für Minijobber. Man hat es mit lebendigen Wesen zu tun, mit den Schafen, die auf diesen Hirten vollständig angewiesen sind. Und aus dem gleichen Grund kann ein Hirte nicht mal eben schnell die Herde wechseln. Er ist ein Fachmann auf seinem Gebiet und kennt das Wesen des einzelnen Schafes ganz genau. Er weiß, wann es an der Zeit ist, sich nach frischem Wasser und nach neuem Weideland umzusehen. Und er weiß auch, wo er das finden kann. Der Hirte ist ein ausführendes Organ. Er wird von seinem Auftraggeber ausgewählt und führt die Herde an seiner Stelle und ist in seinem Sinne um das Wohlergehen bemüht. Wir lesen in Gottes Wort, dass unser Herr vor ewiger Zeit auserwählt wurde, beziehungsweise sich bereit erklärt hatte, dass diese Funktion zu übernehmen, Jesaja 6. Nicht zuletzt finden wir auch die Bestätigung Gottes, die er seinem Sohn gegenüber ausspricht, Markus 9. Der Hirte kennt seine Herde im Detail. Er weiß immer um die genaue Anzahl Bescheid, er kennt die Eigenarten des Einzelnen und kann aber auch deswegen sofort seine Schafe von den Schafen anderer Herden unterscheiden. Wenn man so vorbeifährt und mal Schafherden sieht oder spazieren läuft, also für mich sehen die alle gleich aus. Vielleicht ein bisschen eins etwas heller oder dunkler, aber sonst sehen die alle gleich aus. Ein Hirte, der kann die sehr wohl auseinanderhalten. Und er kann sie auch von den Schafen einer anderen Herde trennen. Es geht hier nicht um das Angeben von Fähigkeiten, sondern um das Klarstellen von Tatsachen. Und auch, wenn ich mich nun als Schaf in dieser Herde weiß, um an das beruhigende Gefühl von diesem Hirten nicht verwechselt zu werden. Aber allerdings kennt mich mein Hirte auch so genau, dass er weiß, wenn ich meinen Mitschafen was vormache. Mein Hirte erquickt zudem meine Seele. Ihr erinnert euch, was ich eingangs dazu gesagt hatte. Er kann das, weil er in mein Innerstes hineinsehen kann. Und diese Fähigkeit, die unser Herr da hat, können wir getrost glauben. Denn wenn die Bibel sagt, dass der Herr Jesus Mensch war wie wir, ausgenommen der Sünde, Philipper 2, dann dürfen wir auch annehmen, dass er sämtliche Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins ebenfalls durchgemacht hat. Jeder Hirte kennzeichnet seine Herde, um sie auch für andere gut sichtbar als sein Eigentum auftreten zu lassen. Diesen Vorgang nennt man in der Fachsprache Brandmarken. Und als Schaf seiner Herde ist man damit gebrandmarkt. Und dazu wird ein sogenanntes Brenneisen verwendet, sodass jede Herde ein spezifisches Zeichen hat. Was bedeutet im übertragenen Sinne denn dieses Kennzeichen für mich? Es bedeutet Schutz und Zusammengehörigkeit in einem. Schutz, weil ich weiß, dass ich somit genau zu dieser Herde gehöre und seiner Obhut unterliege. Aber dazu muss ich mich ja zunächst einmal ja ihm zur Verfügung stellen und bereit sein, von ihm geleitet und geführt zu werden. Es bedeutet damit aber auch die Gewissheit, dass mir nichts mangeln wird und dass mich seine Gegenwart erquickt. Schutz auch deswegen, weil solange ich mich nicht von dieser Herde trenne, ich mich in besten Händen wissen darf. Im Alltag heißt das aber auch, dass ich vor vielen Dingen bewahrt bleibe und dass andere durch dieses Brandzeichen erkennen, wes Geisteskind ich bin. Und dieses Kennzeichnen seiner Herde hat aber auch ein Zusammengehörigkeitsbewusstsein zufolge. Ich hatte es eingangs, also vorhin erwähnt. Ich weiß ganz sicher, dass ich zu dieser und zu keiner anderen gehöre. Ich weiß, dass ich zum Leib Christi gehöre und davon mich keine Macht trennen kann. Ich fühle mich wohl in dieser Herde, egal ob ich mich in der Vorhut, im hinteren Bereich oder in der Mitte irgendwo aufhalte. Für den Hirten gibt es da keine Qualitätsunterschiede. Er sieht die Herde als Ganzes. Er achtet auf jedes Schaf und liebt jedes gleich ohne Unterschied. Für jedes setzt er sich vorbehaltlos ein. Der Hirte, der lässt seiner Herde das Beste zukommen. Er ist immer um optimale Bedingungen bemüht und bestrebt, immer die besten Weideplätze, das frischeste, beste Wasser zu finden. Er führt die Herde aber auch für alle auf gangbare Wege, um seines Namens willen. Der Herr Jesus nennt sich selbst das Brot und das Wasser des Lebens in Johannes 5. Das Brot, danach kein Hunger mehr überfällt, und das Wasser, das der Durstige zu seinem Segen zu sich nehmen kann. Umsonst lesen wir da. Das heißt, für mich zunächst mal kostet nichts. Normalerweise müsste ich jetzt das Schwabenherz zustimmen und nicken hören und sehen. Aber was brauche ich, was brauchen wir als Schafe seiner Herde mehr als Wasser? Das heißt ein Wort und Brot, die Erkenntnis seiner Person. In der Gemeinschaft mit ihm haben wir alles, habe ich alles, was ich zum Leben brauche. Gleichzeitig aber ist dieses Wort und diese Gemeinschaft auch hier lebensnotwendig für mich. Er erquickt meine Seele, er stärkt mich, er richtet mich wieder auf, er gibt mir neuen Auftrieb. Er ist schlicht das Leben für mich. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit, auf Wegen und in Situationen, die ich mitunter gar nicht mal als solche erkennen würde. Der Hirte setzt sich für seine Herde ein. Er schützt sie. Er hält Gefahren und Gefahrenquellen von ihr ab und ist sich aber auch der Verantwortung, die auf ihm lastet, bewusst. Und weil das so ist, setzt er auch gegebenenfalls sein Leben für diese Herde ein. Wir lesen in dem großartig tiefgreifenden hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, wie der Herr für die Seinen eintritt und um ihre Bewahrung fleht. Er setzt Engel als dienstbare Geister ein und verteidigt die von ihm erkauften, vor den Angriffen Satans. Die mögen plump sein, die mögen aber auch sehr subtil sein. Sollte Gott das wirklich gesagt haben? Lag das vielleicht an der Übersetzung, die ich gerade, oder an der Tageslaune? Bin ich wirklich errettet? Muss ich das nicht nochmal wiederholen? Reicht das aus? Kann ich das wirklich glauben? Lest er sowas in meinem Leben zu? Wir sehen, wie vielschichtig solche Todesschatten sein können, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens. Aber vielleicht ein ganz anderer Aspekt. Erstens weiß ich, dass ich da nicht allein hindurch muss, und zweitens ist das ein Wandern. Wir haben eben gelesen, Vers 4, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens. Wandern, ein zeitlich begrenzter Zustand. Da, wo ich wandere, da lasse ich mich nicht für lange Zeit nieder, da mache ich höchstens mal eine Pause. Ein zeitlich begrenzter Zustand, diesem Wandern in den Todesschatten, den einen gedeckter Tisch folgen wird. Ich kann den Blick vom Gipfel mehr schätzen, wenn ich vorher durch ein Tal gegangen bin und der Aufstieg beschwerlich war. Im Umkehrschluss aber auch kann ich auf dem Weg in und durchs Tal, da wo es nicht so schön ist, von der Erkenntnis und der aufbauenden Erfahrung aus der Höhe zehren. Jeder Hirte hat einen Hof oder einen Stall für seine Herde. Dieser umfriedete Bereich, dieser abgegrenzte Platz bietet Schutz vor Sonne und Unwetter, von Gefahren von außen, von Diebstahl und so weiter. Andererseits weiß die Herde aber auch, dass sie hier zu Hause ist. Und wenn der Weg dahin eingeschlagen wird, weiß sie auch, dass das Ausruhen nicht mehr lange auf sich warten lässt. Dieser Gedanke ist heute schon mehrmals erwähnt worden. Die Schafe seiner Herde sind am besten in der Gemeinschaft untereinander aufgehoben. Klartext hier in der Versammlung. Ich möchte aber da ernsthaft auch die Frage stellen, ob ein einzelner Schaf, um bei dem Wortlaut zu bleiben, oder Christ auf Dauer außerhalb der Herde der Gemeinschaft existieren kann. Ich meine nicht Extremsituationen, wie wir sie von Christen da und dort mal hören. Nein, sondern ich meine den profanen Alltag. Beispielsweise, ich kann meine Bibel auch von zu Hause lesen. Das kennen wir bestimmt. Zusätzlich, aber auch zu Schutz und Geborgenheit, erzeugt die Gemeinschaft auch Wärme. Und in dem eingezäunten Hof, den ich vorhin erwähnte, ist ein Umherirren und Verlaufen nicht möglich. Ist ausgeschlossen. Und zu guter Letzt trägt die Gemeinde unter der Fürsorge auch zur Verherrlichung ihres Hirten bei. Sie ist zudem ein ansprechendes Zeugnis auch nach außen. Vor wem sollte mir noch grauen, fragt der Liederdichter, wenn er sich auf Adlers Flügeln über das brausende Meer getragen weiß. David nennt diese Situation: Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Vers 6. Für uns Menschen ist eine geistliche Kurzsichtigkeit nahezu typisch. Daher können wir auch nur rückblickend sagen, werden mir folgen, weil wir oft die momentane Lage nicht richtig einschätzen und nur im Rückblick dazu imstande sind und erkennen, oh ja, da hat mir der Herr durchgeholfen. Hier drängt sich das bekannte Gedicht von den Spuren im Sand auf. Im Regelfall muss der Hirte im Orient oft die Weideplätze wechseln. Das heißt, die Herde hier ist oft, wenn nicht sogar permanent unterwegs. Und daher ist es auch von großer Bedeutung, dass der einzelne Tagesmarsch, die jeweilige Etappe, richtig vom Hirten eingeschätzt werden. Und bei dieser Planung spielen Entfernung, Streckenbeschaffenheit eine wichtige Rolle. Der Hirte darf die gesamte Herde, die Mutterschafe mit ihren Lämmern, die verletzten Tiere nicht überfordern und er nimmt auf alle Rücksicht. Wenn ich als Schaf in der Herde meines Herrn das vorhin Gesagte auch wirklich befolge, nämlich dass Gottes Wort für mich lebensnotwendig ist, dann kann ich auch beim Bibellesen unschwer erkennen, dass es klare Aussagen für jede Bereiche und für jeden Bereich und jede Situation meines Lebens gibt. Wir finden Anweisungen für Frauen und Männer, für Junge und Alte, für Leidende und Vorsteher, für Arme und Kranke und Witwen und Waisen und Babys im Glauben und sogar und Väter in Christus. Und wir erfahren in Gottes Wort klare, unmissverständliche Ansagen des Schöpfers. Aber wir lesen auch von Geheimnissen, deren Auflösung sie nicht ohne weiteres erschließt. Der gute Hirte achtet auf jedes Einzelne, damit es der Herde, dass es bei der Herde bleibt und läuft ihm nach, wenn es, um es wieder zurückzubringen. Und freut sich dann über das wiedergefundene Schaf. Es ist ja in meinem Leben, in eurem, denke ich mal, nicht viel anders so, dass wir meinen, eigene Wege gehen zu müssen. Das muss nicht unbedingt aus schlechter Absicht sein, genauso wie man in schlechter Absicht nicht unbedingt am Gras zupft, damit schneller wächst, sondern aus Ungeduld, weil wir oft meinen, ein bisschen nachhelfen zu müssen. Es dauert manchmal für uns alles so lange und oft dringt auch noch der alte Mensch mit seinem Querkopf durch und möchte seine eigenen Wege gehen. Nun, bei jeder Herde gibt es auch Hirtenhunde, die den verlängerten Arm des Hirten darstellen und diesem aufs Wort gehorchen. Diese laufen da los und mit Bellen, vielleicht mit Kneifen oder auch mit Beißen, holen sie das jeweilige Schaf wieder zur Herde zurück. Ein wichtiger Dienst, auch in der Gemeinde. Und dann frage ich mich oft, hat denn dieser blaue Fleck, den ich mir da bei dieser Eskapade eingeholt habe, im übertragenen Sinne ausgedrückt, tut das denn wirklich Not? Nee, hat es nicht. Das habe ich mir alles nur selber zuzuschreiben. Muss nicht sein. Der Herr kümmert sich hingebungsvoll auch um die kranken Tiere seiner Herde. Er bemüht sich um diese besonders, aber ohne die anderen zu vernachlässigen. Immer und jederzeit können alle Schafe sicher sein, dass ihnen die volle Zuwendung und der ganze Einsatz des Hirten sicher ist. Wir finden in der Schrift auch hier viele Bibelstellen, aus denen hervorgeht, wie unser Herr sich um Kranke und um Leidgeprüfte kümmert. Zum Beispiel Psalm 103 oder 147, wo er die heilt, die zerbrochenen Herzen sind und gleichzeitig zusagt, dass er diesen besonders nahe ist. Aber nicht zuletzt kümmert sich der Hirte auch um das äußere Erscheinungsbild seiner Herde. Und hinsichtlich Ordnung und Sauberkeit soll seine Herde ein Vorbild sein, das nachahmenswert ist. Weil im Umkehrschluss ist es ja leicht möglich, vom Aussehen der Herde, vom Zustand der Herde auf den Hirten zu schließen. Die gesamte Herde, jedes einzelne Schaf, das bin ich bei uns, ist dadurch, dass es sich der Führung dieses Herrn unterstellt, schon einmal prinzipiell gereinigt. Epheser 1, Vers 7 lesen wir, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das Endstadium sozusagen wird eine Vollkommenheit sein, die dem Schöpfergott ähnlich ist, die seinem Bild gleicht, 2 Korinther 3. Und als Ergebnis dann eben in Ewigkeit Bestand hat vor ihm. Ich muss zum Schluss kommen. Ihr habt bestimmt gemerkt, bei dem, was mir, bei den Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind, dass es bei euch wahrscheinlich genauso in die eine oder andere Richtung gefunkt hat. Und ich hoffe sehr, es ist mir gelungen, damit eine Brücke zu dem anfangs erwähnten Lied zu schlagen. Aber wichtiger ist es mir, eine Brücke aufgezeigt zu haben, zu dem, der Fisch und Brot zu Tausenden vermehren kann, der Menschen durch sein Wort heilt, der die Natur im Griff hat und der Lenker, der Hirte meines Lebens sein will. Es ist mein Gebet die letzten Tage gewesen, euch heute früh nicht verwirrt zu haben, sondern etwas von der Größe und der Schönheit und der Liebe und der Fürsorge unseres Herrn weitergeben konnte. Und damit hoffe ich, dass ich in den, um bei dem Sprachgebrauch von vorhin zu bleiben, dass ich bei den vorhin schon bereits gebrandmarkten Schafen Lust auf noch mehr Gemeinschaft mit dem Hirten, mit unserem Herrn erzeugt habe und für die, die noch nicht dieser Herde angehören, zumindest Neugierde auf diesen Hirten erweckt habe und den Wunsch, ebenfalls zu dieser Herde zu gehören. Es gilt das heute. In einem Lied heißt es, heute beginnt der Rest deines Lebens. Denkt mal drüber nach. Und mit der Gewissheit, der Herr ist mein Hirte, wünsche ich uns Gottes Segen beim vertiefenden Bibelstudium. Amen.